die Frage, ob ein Beitrag eine Anzeige ist oder ein redaktioneller Artikel, sollte schon für den Leser oder die Leserin erkennbar sein. Das ist ja genau das Problem. In dem Moment, in dem ich nicht mehr merke, dass ein Beitrag eine Werbung ist oder ein Interesse von einer bestimmten Interessensgruppe vertritt, sondern das für den Leser oder die Leserin als gut recherchierter, neutraler Artikel eines Journalisten erscheint, ab dem Moment haben wir eine Irreführung der Öffentlichkeit oder der Leserinnen und Leser. Bei der Bahn war das, oder im Fall der Bahn war es so, dass Leserbriefe erschienen sind oder auch Meinungsbeiträge von einer Denkfabrik Berlin-Polis, von der man annehmen sollte, dass das eben eine neutrale Initiative ist. Tatsächlich hatte aber die Bahn in Auftrag gegeben, dass Stimmung gemacht werden soll unter diesem verdeckten, also als verdeckte Maßnahme für die Bahnprivatisierung und auch im Streit der Lokführer in der Tarifauseinandersetzung. Das heißt, unter dem Deckmantel quasi neutraler oder objektiver Dritter wurde die Öffentlichkeit im Sinne der Bahnführung beeinflusst.
Das ist vor einer Weile über eure Arbeit an die Öffentlichkeit gekommen. Gefolgt wurde das dann von der Biosprit-Mafia. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort benutze, aber man kann es ja schon fast so nennen, oder?
Das ist ein ähnlicher Fall gewesen. Wir sind darauf gekommen, weil da die gleichen Akteure drin verstrickt sind, also die gleichen Agenturen da beteiligt sind. Auch da ist ein Auftrag gegangen an diese PR-Agenturen, im Sinne der Biospritbranche in die öffentliche Debatte einzugreifen. Damals ist die Biospritbranche in die Kritik geraten. Es ging um Auseinandersetzungen, ob Biosprit dazu führt, dass es Hunger in Entwicklungsländern gibt etc. Und da hat sich diese Branche ausgedacht, dass man eben eingreift in die Debatte über verdeckte Beiträge, eben wie auch über Leserbriefe, über Foreneinträge, aus denen nicht erkennbar ist, dass es eben diese Branche ist, die dort schreibt. Denn das ist ja der Punkt, wenn ein Unternehmensverband sich äußern will und sagt, wir treten ein für die Interessen der Biospritindustrie, ist das eine Sache. Wenn sie aber verdeckt so tun, als wären es besorgte Bürger oder eben neutrale Denkfabriken, dann kommen wir in den Bereich, wo es um eine Öffentlichkeitsirreführung geht. Und das ist auf keinen Fall hinnehmbar.
Aber diese Irreführung der Öffentlichkeit wird ja eigentlich im breiten Maße betrieben. Also zum Beispiel Wikipedia, Axel Mayer hier vom BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein hat das ja immer wieder thematisiert, dass Wikipedia ziemlich stark von der Atomlobby auch mitgeschrieben wird, wenn das um Kernkraft oder um Kernkraftwerke geht oder AKWs. Was kann man dagegen tun?
Naja, generell ist es natürlich so, dass verdeckte Meinungsmache eben verdeckt abläuft und man deswegen ganz häufig an vielen Stellen das gar nicht erkennt. Wir können auch, wir haben halt diese beiden Fälle, Bahn und Biosprit, aufgedeckt, dass es da so eine Form der Einflussnahme gegeben hat. An den Stellen weiß man es jetzt endlich mal. Man kann natürlich vermuten, dass es noch an vielen anderen Stellen auch auftaucht. Das kann man nicht immer belegen. Wir fordern ein verpflichtendes Lobbyistenregister. Wir wollen, dass da alle Lobbyisten eintragen müssen, für wen sie arbeiten, mit wie viel Geld sie arbeiten, zu welchem Thema sie arbeiten. Damit hätte man viele Probleme zwar nicht an der Wurzel beseitigt, aber immerhin eine Transparenz darüber und damit auch eine Diskussionsfähigkeit. Was wollen wir eigentlich in unserer Demokratie? Und insofern sagen wir, das Lobbyistenregister, das wir fordern, wir machen auch gerade einen Appell dazu, wer auf unsere Internetseite schauen will und uns da unterstützen will, kann das gerne tun. Wir wollen, dass der Bundestag dieses Lobbyistenregister beschließt und damit immerhin für Transparenz sorgt und dann darauf aufbauend eine Diskussion über Lobbyverhältnisse in Deutschland anstoßen.
Meinungsmache wird ja nicht nur in Internetforen oder auf Leserbriefseiten gemacht, sondern auch in Artikeln von Zeitungen zum Beispiel. Und es gab ja vor nicht allzu langer Zeit auch den Fall, dass eine Journalistin entlassen wurde oder entlassen werden sollte, weil sie einen Lidl-kritischen Artikel geschrieben hat, Lidl Hauptanzeigenkunde, und da streut sich dann die Zeitung, kritische Artikel zu veröffentlichen.
Ja, das hört man leider immer wieder, dass auch über Anzeigen Druck gemacht wird oder über den Entzug von Anzeigen Druck gemacht wird auf Journalisten. Das ist ein häufiges Phänomen, inwieweit sich da Zeitungen beeindrucken lassen, hängt sicherlich auch von ihrer finanziellen Lage ab. Das ist ein generelles Problem für den Qualitätsjournalismus, dass Recherche und auch kritische Beiträge immer mehr zum Luxus werden. Da müssen wir uns auch vielleicht als Leserinnen und Leser manchmal an die eigene Nase fassen, was wollen wir eigentlich sehen und wofür wollen wir eigentlich Geld ausgeben. Und Qualitätsjournalismus braucht einfach Zeit und Zeit braucht etwas Geld und eine entsprechende Finanzierung.
Druck auf Journalisten ist das eine oder Druck auf Zeitungen. Die andere Variante, die auch gerne gelebt wird, sind Werbegeschenke oder Einladungen?
Ja, das gibt es häufiger, dass Journalisten zu Events eingeladen werden. Das kann ein opulentes Abendessen sein oder ein Ausflug etc. Auch da denke ich, dass eigentlich der aufrechte Journalist sich von sowas nicht beeindrucken lassen sollte, beziehungsweise sich auch von solchen Ereignissen unter Umständen fernhält und die Gelegenheiten wahrnimmt, in der Pressekonferenzen zum Beispiel gegeben werden, die ja als normales Informationsmedium für Journalisten eigentlich gemacht sind und nicht unbedingt ein luxuriöser Ausflug oder ein luxuriöses Abendessen. Das muss ja nicht sein, um sich Berichterstattung zu oder um sich Informationen zu besorgen. Insofern ist da auch ein größerer Abstand oder ein vorsichtigerer Umgang von Seiten der Journalisten gefragt. Das sieht man auch im Fall der Bahn oder auch im Fall der Biosprit-Geschichte, dass man da auch den Journalisten hätte sagen können, na, da hättet ihr auch genauer hinschauen können. Also eine Denkfabrik wie Berlin Polis, die sich einmischt in einen Tarifstreit, das ist schon merkwürdig. Also eigentlich ist das eine Sache, wo man sich fragen müsste, warum interessieren die sich für einen Tarifstreit der Lokführer? Und spätestens da hätte man fragen müssen, wer ist eigentlich der Auftraggeber hinter dieser Meinungsmache? Und das ist nicht passiert. Und da müssen auch Journalisten kritischer hinschauen.
Der Auftraggeber von Meinungsmache, der ist selten oder nicht wirklich offensichtlich nachvollziehbar, wenn das um verdeckte PR geht. Was können wir jetzt als kritische Leser, als kritische Medienkonsumenten für Alarmzeichen erkennen? Wie nehmen wir so eine verdeckte PR wahr?
Ich glaube, an vielen Stellen ist es tatsächlich so, dass sie verdeckt ist und man, also wir haben ja auch eine durchaus hartnäckige Recherche gebraucht, um wirklich an die Auftraggeber zu kommen oder die Auftraggeber zu finden. Es gibt halt so Hinweise, wie ich gerade gesagt habe, wenn man merkt, da ist ein Akteur, der setzt sich ganz massiv für irgendeine Meinung ein, die man eigentlich nicht plausibel findet oder wo man sich fragt, was hat der eigentlich für ein Interesse daran, diese Meinung zu vertreten, wie in diesem Fall die Denkfabrik, die sich in diesen Tarifstreit einmischt. Das ist unplausibel. Und an so einer Stelle muss man sich eigentlich fragen, was steckt dahinter? Und dann eben entsprechend nachbohren und hoffen, dass man die Puzzlesteine zusammenkriegt.
Als Zeitungsleser sehe ich ja nicht unbedingt, aus welcher Quelle sich dann der entsprechende Schreiber bedient hat.
Genau, das ist für den Leser oder die Leserin das Problem. Da ist, denke ich, muss man vor allen Dingen die Journalisten in die Pflicht nehmen. Für die Leserinnen und Leser ist es an der Stelle wirklich sehr schwer zu erkennen. Bei Leserbriefen ist das natürlich auch für Medien ein Problem. Also man kann ja nicht erwarten, dass für jeden Leserbrief eine ausführliche Recherche gemacht wird. Wer ist der Schreiber? Schreibt er privat oder schreibt er in einem kommerziellen Interesse? Da ist das sicherlich schwieriger. Aber ich spreche ja auch von Meinungsbeiträgen, also Gastbeiträgen in Zeitungen. Insofern gab es da schon bei den Fällen, die wir aufgedeckt haben, durchaus auch eine Mitverantwortung der Medien darüber, wie viel sie da ungesehen übernommen haben.
Bei Lobby denkt man erstmal an die Vorzimmer des Parlaments. In dem Falle ist es ja wirklich die Vorzimmer der Medien.
Ja, also wir verfolgen insgesamt einen bisschen breiteren Lobbybegriff. Also das, was man so ganz landläufig darunter versteht, ist ja häufig tatsächlich irgendwie das Gemauschel im Hinterzimmer. Für uns ist das schon ein breiterer Begriff, denn die Öffentlichkeit ist ja letztlich auch, oder der Einfluss über die Öffentlichkeit zielt ja letztlich auch auf den Einfluss auf die Politik. Denn in einer Demokratie spielt die öffentliche Meinung natürlich eine große Rolle. Die Frage, wie fällt die nächste Wahlentscheidung aus, hängt ja auch an der Meinung der Öffentlichkeit. Insofern ist die indirekte Einflussnahme über die Öffentlichkeit aus unserer Sicht durchaus auch ein Teil von Lobbyismus. Und gerade in der neuesten Entwicklung ist es so, dass sich Lobbyisten vermehrt auch an die Öffentlichkeit wenden, also Kampagnen sich direkt an die Öffentlichkeit wenden. Etwa was sie vorhin schon mal angesprochen hat, der Streit um Atomkraft, das ist ja eine heiß geführte Debatte und da versucht man natürlich die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen und die Atomindustrie hat dann natürlich entsprechende Mittel auch, beispielsweise die großartig angelegten Anzeigenkampagnen zu machen, um sich eben an die Öffentlichkeit zu wenden und damit indirekt an die Politik.
Neben den Anzeigenkampagnen gibt es ja dann auch solche Vereinigungen wie Bürger für Technik oder wie sich die dann auch immer nennen, die halt von Lobbyisten quasi geführt werden, um dann über Leserbriefe, Wikipedia-Einträge und Ähnliches dann wieder zu agieren.
Ja, das ist auch ein neuerer Trend, dass man versucht als Industrie, also als ein Unternehmen oder ein Unternehmensverband, sich so zu verhalten, als wäre man eine Bürgerinitiative. Damit klaut man sich in gewisser Weise eine Ressource, die eigentlich nur Bürgerinitiativen haben, eine besondere Glaubwürdigkeit, ein besonderes Engagement, was man Bürgern unterstellt. Wenn Sie Umfragen kennen zu Glaubwürdigkeit von Akteuren, dann stehen die Bürgerinitiativen meistens ziemlich weit oben, kurz hinter Greenpeace oder so, ja, also noch vor den Kirchen, lange vor den Parteien. Also Bürgerinitiativen genießen sehr große Glaubwürdigkeit. Deswegen ist es so attraktiv für Unternehmen, sich so ein Deckmäntelchen einer Bürgerinitiative zu besorgen und damit eine Ressource abzugreifen, die sie als Unternehmen nicht hätten.
Das mit der Bürgerinitiative ist ja ein ziemlich fieser Trick. Die Pharmaindustrie arbeitet mit ähnlichen Mitteln. Da sind es dann keine Bürgerinitiativen, sondern Selbsthilfegruppen, die dann massiv gesponsert werden. Es gibt auch in der Lebensmittelindustrie fragwürdige Vorkommnisse, also was jetzt dann auch Medienmitteilungen oder Pressemeldungen angeht. Bei den ganzen Sachen kann man aber nicht immer sagen, woher kommt's, oder?
Naja, das sind ja auch Vermischungen. Also wenn Sie jetzt Patienten-Selbsthilfegruppen nehmen, dann ist es natürlich auch so, dass es tatsächlich Betroffene sind, die sich dort zusammenschließen, die tatsächlich hilfsbedürftig sind oder die sich versuchen, durch so eine Gruppe auch eine Selbsthilfe zu organisieren. Also man kann das nicht nur stigmatisieren als Lobbyarm der Pharmaindustrie. Das Problem ist tatsächlich, wie weit ist da eigentlich eine Neutralität gewährleistet, was die Empfehlungen angeht. Selbsthilfegruppen können ja Medikamente empfehlen oder untereinander sich darüber berichten, welche Medikamente wie gewirkt haben. Und da ist natürlich ein großes Interesse der Pharmaindustrie, dass da möglichst ihre Medikamente einen guten Ruf genießen. Und insofern, wenn dann viel Gelder fließen, um Veranstaltungen dieser Patientenorganisationen zu sponsern oder zu ermöglichen über finanzielle Unterstützung der Pharmabranche, dann kommt man natürlich in einen Bereich, wo die Unabhängigkeit dieser Gruppen in Gefahr gerät. Ich denke, man muss das schon auseinanderhalten, das ist nicht alles das Gleiche. Dennoch gibt es da viele Bereiche, in denen auch da die Vermischung zwischen Pharmainteressen oder Industrieinteressen und Bürger oder in diesem Fall Patienteninteressen problematisch ist.
Und auch die Frage von Internetforen, die dann da wieder auftaucht, wir wissen dann nicht, wer ist derjenige, der da den Beitrag schreibt. Ist das jetzt ein Patient oder ist das ein Agent?
Das weiß man in diesen Foren ganz häufig nicht. Das ist sicherlich auch ein neues Problem, was immer verstärkter auftreten wird, die Nutzung des Internets. Und teilweise kann man die Sachen zurückverfolgen. Man kann über Suchmaschinen Herkünfte von IP-Adressen nachrecherchieren, also wer hat den Beitrag geschrieben. Nicht immer kommt man damit wirklich daraus, wo man sich das gedacht hat. Aber das ist natürlich eine Recherche, die man nicht jedem Leser und jeder Leserin zumuten kann.
Das ist eine Recherchearbeit, die ihr macht. Das kostet Zeit und das kostet dann auch Geld.
Genau.
Wie finanziert ihr euch?
Wir finanzieren uns im Wesentlichen über Spenden- und Fördermitgliedsbeiträge. Wir haben Stiftungen, die uns den Start der Organisation, wir sind ja noch nicht so alt, da beim Start geholfen haben. Inzwischen ist es einfach für uns die wichtigste Quelle tatsächlich, dass wir Kleinspenden bekommen, denn das ist das, was unsere Unabhängigkeit garantiert. Fördermitgliedschaften sind auch toll, weil dann haben wir eine planbare Finanzierung. Also wer uns unterstützen möchte, immer gerne. Über unsere Webseite kann man direkt bei uns Fördermitglied werden oder auch online spenden.
www.lobbycontrol.de.
Genau.
Und an der Stelle danke ich nach Köln an Frau Heidi Klein von Lobby Control.